Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube 1964 At Swim to Birds, damals in der Übersetzung von Frau Dr. Lore Fiedler, da hieß das noch Zwei Vögel beim Schwimmen, gelesen und war danach für die Gegenwartsliteratur verdorben, weil alles schon viel schöner bei Flann O'Brien gestanden hatte, worauf ich danach stieß. Und dann sagte irgendwann Verleger Gerd Haffmanns zu mir, ich sollte das doch mal neu übersetzen. Und ich habe gesagt, das ist doch so gut übersetzt, das kann man doch nicht normal machen. Und er sagte, wie ich dich Schlurf einschätze, kennst du noch nicht mal das Original? Ich habe gesagt, nö, das wollte ich mir für später aufsparen. Und er sagte, und wenn du nächste Woche unter das Auto kommst, hast du At Swim to Birds nicht im Original gelesen und siehst ganz schön nass aus. Da habe ich einen Schreck gekriegt, auf Anhieb etwa 1200 Übersetzungsfehler gefunden und war entsprechend hoch motiviert.
Wenn das vorher schon da war, Sie auch die deutsche Erstübersetzung gelesen haben, wie sind Sie dann sozusagen drauf gekommen zu sagen, das kann ich ja sehr viel besser? Oder aber wieso ist Ihr Verleger darauf gekommen zu sagen, also Herr Rowohlt, machen Sie das mal, weil Sie können das auf jeden Fall besser als die Version, die vorliegt.
Sie ihn fragen. Ich habe, es ist irgendwie noch ein bisschen früh für fundiertes Eigenlob. Aber er kannte ein paar Übersetzungen von mir und dachte offenbar, dass ich das besser kann. Na, um nur zwei von diesen 1200 Übersetzungsfehlern zu nennen, da verabreden sich zwei Leute am Briefkasten und da fragt man sich natürlich, an welchem Briefkasten. Davon gibt es einige. Dann habe ich im Original gesehen, damit war The Pillar gemeint, die Säule. Und das ist natürlich die Nelson-Säule in Dublin, von denen der Admiral Nelson vor vielen, vielen Jahren dankenswerterweise seitens der IRA runtergesprengt wurde. Und sie hielt das für eine Pillarbox, diese säulenförmigen Briefkästen, wie es sie in England gibt. Das ging also gar nicht. Oder in einer Western-Passage kommt die Ranch im N-Bezirk vor, was natürlich auch Quatsch ist. Das ist ein Brandzeichen. The Circle N Ranch. Dublin ist ja nicht wie Mannheim am Reißbrett entstanden. Aber das ist natürlich entschuldbar, weil sie eine Dame ist und deshalb als kleines Mädchen naturgemäß nicht Tom Prox und Billy Jenkins gelesen hat, sondern Heidi kann brauchen, was es gelernt hat, stelle ich mir mal so vor.
Gerade was auf Schwimmen zwei Vögel angeht, ist ja eins der Bücher, das schon allein damit beginnt, dass festgestellt wird, so ein gutes Buch kann mehr als einen Anfang gebrauchen und kann mindestens zehnmal so viele Enden gebrauchen oder so ähnlich steht es da drin. Ja. Und das macht dann Flann O'Brien auch gleich ganz konsequent, drei Anfänge zu schreiben und dann tauchen da Sagengestalten auf, da gibt es Lieder, die gesungen werden und dergleichen mehr. Wie viel muss man denn über Irland wissen und über die Geschichte oder die Sagenwelt, um Flann O'Brien sich ganz erschließen zu können?
Erstmal muss man, glaube ich, gar nichts wissen. Während man das Buch liest, wird man neugierig und im Idealfall beschäftigt man sich danach. Ich allerdings habe das Buch, kaum hatte ich es fertig gelesen, gleich nochmal gelesen, weil ich es beim ersten Mal nicht glauben konnte, dass ich so etwas Schönes gelesen hatte.
Das geht ja nicht wenigen Leuten so. Es gibt ja auch den Versuch einer Verfilmung. Ich sage jetzt mal vorsichtig den Versuch, weil als ich die sah, das ist ein österreichischer Film, war ich so ein bisschen, also eigentlich war ich nicht enttäuscht darüber, was da zu sehen war, weil ich selber auch bei der Idee darüber, wie man so ein Buch in Bilder umwandeln kann, bei was Ähnlichem angekommen wäre in meinem Kopf. Irgendwie verstörende Bildmomente, die in dem Film auftauchten. Jetzt ist das eine, ne, dass man...
Ich habe den Film bisher dreimal gesehen. Die beiden ersten Male war ich so aufgeregt, weil ich da ja selbst mitspiele, dass ich erst beim dritten Mal so richtig gemerkt habe, dass er mir eigentlich gar nicht gefällt. Aber ob das stimmt, dieser Eindruck, das weiß ich nicht.
Ich habe ihn einmal ganz gesehen und mehrfach versucht, so ein paar Tage, wo ich dachte, das wäre jetzt der richtige Moment und bin bei auch dem Schluss gelandet, zumindest kompliziert oder schwierig, nicht für jeden Tag.
Ich weiß es nicht, der ist beim Filmfestival in Dublin gezeigt worden mit englischen Untertiteln und da war naturgemäß ein solcher Andrang, dass man sich wirklich mit keltischer Raffinesse aus der Affäre gezogen hat, weil kein Beitragsfilm mehr als einmal gezeigt werden durfte, wurde zu Beginn die Hymne gespielt, dann wurde es dunkel, dann wurde der Film fünfmal gezeigt, dann ging das Licht wieder an und die Hymne wurde gespielt, sodass es praktisch nur eine Vorstellung war.
Ja, schön. Zurück zu der Literatur von Flann O'Brien. Wenn man über irische Literaten spricht oder hört, dann kommen einem die großen Namen entgegengeflattert, ne? Joyce, Beckett und andere, Bernard Shaw und selbst der Herr Wilde wird dann ins Feld geführt. Flann O'Brien taucht da so außerhalb von Irland gar nicht so häufig auf. Trügt mein Eindruck oder wenn nicht, woran könnte das liegen?
Schon zu Lebzeiten zu seinem Leidwesen kein Erfolgsautor, was unter anderem daran liegt, dass At Swim to Birds in London in einem Lagerhaus lagerte. Es waren, glaube ich, 241 Exemplare davon verkauft worden. Und dann hat die deutsche Luftwaffe das Lagerhaus bombardiert. Und Flann O'Brien schwor sich, auch das werde ich Hitler irgendwann heimzahlen. Hat er auch, finde ich, getan. Also was so bei mir die Beliebtheit von Hitler und Flann O'Brien betrifft, da ist Flann O'Brien uneinholbar.
Wird er trotz alledem häufig genug wahrgenommen als einer der, und das findet man ja in Klappentexten genauso wie im Literaturlexikon oder so, einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts Irlands?
Ja, das ist er zweifellos. Im New Yorker, den ich abonniert habe, war mal ein längerer Riemen von John Updike über Flann O'Brien. Und ich da bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass er tatsächlich alles von ihm gelesen hat und mich gefragt, wenn er Flann O'Brien kennt, wieso schreibt er dann so lausig? Dann müsste er es doch wirklich besser kennen. Oder warum schreibt er dann überhaupt noch über seine läppischen katholischen Vorstadt Ehebruchtreiber?
Jetzt sind Sie ja nicht nur ausgemachter Experte, sondern ich sag mal, Sie sind ja auch groß begeistert von Flann O'Brien. Wie viel Harry Rowohlt steckt denn in den Kein- und Aber-Ausgaben, also Ihren Übersetzungen von Flann O'Briens Literatur? Wie stark ist denn da so diese Übersetzeraufgabe, die ja auch immer eine literarische ist?
Das kann ich selbst nicht beurteilen. Ich habe den Eindruck, dass man bei Flann O'Brien, wenn ich ihn übersetzt habe, deutlich genug Flann O'Brien heraushört, um ihn von anderen Autoren unterscheiden zu können. Die leider längst verstorbene große Almut Gernhardt hat mal zu mir gesagt, halte dich sklavisch ans Original und dann schreib dein eigenes Buch. Und physisch schreibt man ja sein eigenes Buch.
Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch eine Spur dessen, was immer sozusagen diese Kenntnis, ne, Sie haben es ja so schön klar gemacht an dieser Nelsons-Säule, dass man was wissen muss über die Orte, an denen das spielt, um es zu verstehen. Aber man musste sicherlich auch einen eigenen Zugang finden, oder? Also nur das Wort, was da steht, zu übersetzen, scheint ja nicht auszureichen.
Nee, man muss auch ein bisschen recherchieren, nachschlagen, was man da nicht findet, fragen. Und gerade bei Flann O'Brien, ich habe mich da hauptsächlich an Herrn Kloon gehalten, die Verfasserin der ersten wegweisenden Flann O'Brien-Biografie ist, die auch sehr vieles nicht wusste, was sie bei der Gelegenheit erst gemerkt hat und dann ebenfalls anfing, mit großem Genuss zu recherchieren.
Gestern wäre er 100 Jahre alt geworden. Er hat ein relativ kurzes Leben gehabt. Dafür, dass er jetzt auch nicht zur, also zumindest hängt es ihm nicht an, anders als Brendan Behan zum Beispiel, großer Freund des schweren Alkohols gewesen zu sein oder aber eben alkoholkrank, ist er nur 55 Jahre alt geworden.
Er war aber doch ein ausgewiesener Suffkopf, genau wie Brendan Behan und auch wie Joyce und auch wie Beckett. Also da... Die geben einander, glaube ich, nicht viel.
Okay, insofern ist Durst jetzt nicht aus einer Beobachtung alleine von anderen entstanden.
Nein, nein.
Die Autobiografie verhilft ihm dann ein bisschen dazu. Angenommen, wir haben durch dieses kleine Gespräch Leute neugierig gemacht auf den Mann, den sie bislang noch gar nicht kannten, beziehungsweise dessen Literatur sie bislang noch nicht kannten. Was würden Sie sagen, was ist der ideale Einstieg in die Welt des Flann O'Brien?
Tja, ich rate natürlich jungen Menschen immer, alles haargenau so zu machen wie ich. Dann könnte man als erstes auf Schwimmen zwei Vögel lesen, man könnte aber auch als erstes Der dritte Polizist lesen, es sind nicht die schlechtesten, die dem Buch den Vorzug geben, aber der leichteste Einstieg wäre tatsächlich Trost und Rat. Das ist ein Auszug aus seiner Kolumne Kruschkin Lawn, der volle Krug in der Irish Times. Das ist so leicht portioniert und mit großer Lacherdichte.
Dann wünsche ich mir an dieser Stelle nur noch eins, und zwar, dass möglichst Leute infiziert werden und sich mit Flann O'Brien beschäftigen, sie ihn einfach nur lesen. Sie müssen sich gar nicht weiter damit beschäftigen. Und was ich mir noch ganz persönlich wünschen würde, wäre, dass Kain und Aber in der nächsten Edition der wunderschönen Bücher, die herausgebracht haben, in der Aufmachung schon alleine, vielleicht auch eine Lautumschrift für die vielen irischen Passagen bzw. Stellen mit einbauen. Ich stehe immer völlig perplex und stolpere in dem Text über die Auszüge, die da nur auf Irisch daherkommen.
Da kann ich Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern helfen. Die Aussprache des Irischen ist ganz einfach. Die eine Hälfte der Buchstaben wird gar nicht ausgesprochen und die andere Hälfte anders. Das ist praktisch wie Französisch. Kann man gar keinen Fehler machen. Außerdem gibt es keine zwei Iren, also die des Irischen mächtig sind. Das sind ja nur knapp 3%, die dasselbe Wort genau gleich aussprechen.